Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 134 vom 8. Mai 2026 für euch am Start. Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler zusammen mit
Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Metal Hammer Podcast. Herzlich willkommen.
Das war lang.
Entschuldigung, ich wollte auch mal was sagen.
Nee, im Podcast hat man Zeit, ist voll in Ordnung. Lasst Sterne da, kommentiert, abonniert, teilt diesen Podcast, damit wir die Metal-Botschaft verbreiten können, so breit es nur geht. Wir haben für euch wieder die wichtigsten Meldungen der Metal-Woche, das Album der Woche mit dabei und auch wieder einen Gesprächsgast.
Und zwar Fateful Finality zu ihrem neuen Album Desolation.
Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein.
Back in Black, das Metal-Update.
Ja, und da beginnen wir mit Neuigkeiten vom ehemaligen Metallica-Bassisten Jason Newsted. Der hat nämlich kürzlich in einem Interview mit dem Podcast Let There Be Talk bekannt gegeben, dass er im vergangenen Jahr an Kehlkopfkrebs erkrankt war. In einer Operation im Mai 2025 wurde einiges davon, beziehungsweise viel davon, mit Laserstrahlen entfernt. Und vor 3 Wochen bekam er Entwarnung und gilt jetzt also als geheilt. Offenbar hat der Musiker diese Krankheitsepisode auch zum Anlass genommen, über ein paar Gewohnheiten nachzudenken. Und zwar will er fortan angeblich Abstand vom Kiffen und Trinken nehmen. Er sagt da, jetzt bin ich klarer im Kopf als jemals zuvor in meinem ganzen Erwachsenenleben.
Krass.
Ja, und das Interview gegeben hat er übrigens, um die für Sommer 2026 angepeilte US-Tournee seiner aktuellen Gruppe The Chop House Band zu bewerben.
Ah, okay, er ist also wieder aktiv und unterwegs. Das ist cool, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, jetzt hast du es mitbekommen und auch alle anderen. Und wir wünschen viel Spaß bei den Konzerten und natürlich weiterhin alles Gute für Jason.
Ich habe tatsächlich auch von der Erkrankung, also er hat die Erkrankung vorher auch nicht bekannt gegeben. Er war einfach, das erklärt, warum er so lange nichts von ihm gehört hat, glaube ich.
Dann richtig.
Auch. Krass. Er hat in dem Podcast auch noch nebenbei erwähnt, warum er aus Metallica ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde. Und zwar, weil er damals hart drogensüchtig gewesen sein soll.
Ausgestiegen wurde, ist lustig.
Die freundliche Formulierung.
Er wurde gegangen.
Er wurde gegangen, weil er hart drogensüchtig offenbar war zu der Zeit.
Ja, dann umso auch schöner, krass, dass er jetzt die Kurve gekriegt hat. Und umso tragischer, dass natürlich eine Krebserkrankung dann dafür verantwortlich sein musste. Aber
es braucht manchmal einen Weckruf. Wenn der Ausstieg bei Metallica nicht reicht, dann muss das hier.
In der Tat. Alles Gute an Jason.
Der auch mal in diesem Podcast sprechen könnte. Ein echter Knaller, der uns ganz kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts erreichte. Dragon Force haben einen neuen Sänger, beziehungsweise eine neue Sängerin, beziehungsweise eine weitere Sängerin. Und zwar steigt Alyssa White-Glass bei Dragon Force ein.
Moment, wer war denn jetzt
das? Krass. Das war die aktuelle Sängerin von Blue Medusa.
Ja, richtig.
Früher auch mal bei Camelot.
Ja, das weiß ich.
Zwischendurch auch mal bei Arch Enemy.
Da war was.
Und nun eben bei Dragon Force. Und zwar bereits am kommenden Samstag, 9. Mai, wird der erste Auftritt stattfinden, gefolgt von einem weiteren Auftritt am 17. Mai, jeweils bei Festivals, noch nicht in Deutschland natürlich, das wird dann noch ein bisschen dauern. Das Ganze soll der Startschuss werden für einerseits das 20. Jubiläum des Albums Inhuman Rampage, das 2006 erschienen ist, mit dem Superhit Through the Fire and the Flames.
Ah ja, Guitar Hero Action, ne?
Exakt. Und ein 10. Studioalbum soll auch in Arbeit sein. Tatsächlich wurde das Ganze auch schon angedeutet am Tag vorher, also am Dienstag. Da hat Alyssa nämlich ein kleines Video gepostet, wo sie, ohne es groß weiter zu kommentieren, ein Stück aus Through the Fire and the Flames singt und das Ganze schon recht beeindruckend klang. Ja, und jetzt ist also die Bombe geplatzt. Alyssa ist tatsächlich Mitglied bei Dragon Force. Das ist nicht nur ein einmaliger Gag, sondern sie soll dabei bleiben. Trotzdem bleibt Mark Hudson aber am Start. Es wird also eine Doppelspitze sozusagen geben.
Ich habe ja schon erst an einen April-Scherz gedacht, aber wir haben ja schon
Mai. Ja, das las ich zunächst so, ne?
Ich hätte auch,
wenn hätten sie das am 1. April rausgegeben, ich hätte es auch nicht geglaubt und musste auch jetzt zweimal gucken. Hermann Lee kommentiert dazu, gemeinsam werden wir würdigen, was Inhuman Rampage so besonders gemacht hat und den Leuten gleichzeitig genau zeigen, wohin wir als nächstes gehen. Alyssa dabei zu haben, verändert alles. Sie singt nicht nur, sie macht alle Aspekte unserer Musik besser und live klingt sie unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans sie sehen und hören, woran wir gearbeitet haben. Alyssa selbst sagt, ich bin überglücklich, solch legendäre Musik gemeinsam mit diesen unglaublich talentierten Musikern in einer so unterhaltsamen und inspirierenden Umgebung zum Leben zu erwecken. Es ist ein großartiges Gefühl, die ganze Bandbreite meiner Stimme zu präsentieren und all meine Gesangsstile in technisch anspruchsvollen, unglaublich mitreißenden und absolut fesselnden Songs zum Einsatz zu bringen. Und was sagt Metal Hammer dazu? Ich war erst so, was für ein Hin und Her, sie hat doch gerade erst eine neue Band gestartet und soll vielleicht erstmal sich darauf konzentrieren. Aber ein paar Minuten später war ich so, sie wird schon wissen, was sie machen. Eigentlich ganz geil. Und außerdem, da ihre Bassistin Alicia Weigel sowohl bei Blue Medusa als auch bei Dragon Force sowieso schon Mitglied ist, kann man sowieso nicht gleichzeitig auf Tour gehen oder muss immer gemeinsam auf Tour gehen, je nachdem. Von daher wird das jetzt auch nicht weiter behindern und insofern eigentlich ein ganz cooles Match. Zumal, jetzt bin ich reingefallen, ich dachte, es wäre ein neuer gemeinsamer Song. Habe ihn auch sehr gefeiert, finde ihn richtig stark, um dann festzustellen, ach, der ist schon fast ein Jahr alt und irgendwie habe ich es nicht mitbekommen oder vergessen. Ja, also, aber trotzdem gab es schon einen gemeinsamen Song.
Genau, nämlich Burning Heart. Der ist ursprünglich 2024 auf dem Album Warp Speed Warriors von Dragon Force erschienen. Da allerdings noch in einer Version ohne Alyssa. Und 2025 gab es dann eben eine neue Version mit Alyssa.
Das habe ich damals offenbar nicht mitbekommen oder vergessen.
Ich auch nicht so richtig. Ich habe auch jetzt nochmal geguckt. Bei YouTube findet sich außerdem nämlich auch ein Mitschnitt von einem Live-Auftritt. Alyssa White Glass mit Dragon Force. Und zwar 2023 eine Live-Aufführung des Taylor Swift-Covers Wildest Dreams.
Auch ganz spannend. Okay, wild.
Ja, und noch lustiger, Metal Archives listet ja immer so toll auf, wer da wo genau mitgewirkt hat. Und jetzt mal ganz im Ernst, ich war gerade bei der Seite von Warp Speed Warriors, dem Dragon Force Album von 24. Und wen entdeckt man da im Team als Background-Sängerin? Lauren Hart, die neue Sängerin von Arch Enemy.
Okay, ein wildes Hin und Her. Es ist halt doch irgendwie ein kleiner Pulk, in dem sich alles bewegt und dreht und miteinander austauscht.
Ja, so schließt sich dann wohl der Kreis. Ja. Also ich bin in jedem Fall sehr gespannt, ob und wie das zusammenpasst. Alyssa und Power Metal ist interessant. Mal gucken, ob sie dann bei Dragon Force nur klar singt oder auch growlt.
Also in Burning Heart,
den beides,
ich jetzt, weil ich dachte, er ist neu, gleich dreimal gehört und sehr gefeiert habe, macht sie beides. Beides klingt super, sie harmoniert auch super mit Mark Hudson, das ergänzt sich gut und sie kommt dann auch in Höhen, wie früher, wie spricht man denn aus, ZP Threat, was war halt der alte Dragon Force Sänger. So, also es klingt richtig stark und bringt nochmal so einen neuen Farbtupfer rein.
Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, also Blue Medusa spielt ja auf Schlangen an und ein Drache ist ja auch nur eine bessere Schlange, oder?
Es ist alles eins, die eine Band ist die andere. Ja, zumal eben, wie gesagt, Bassistin Alicia Weigel auch in beiden Bands am Start ist. Um da vielleicht kurz für Klarheit zu sorgen, Dragon Force bestehen dann hiermit aus Alyssa White Glass und Mark Hudson als Gesangsduo. Aus Bassistin Alicia Weigel, die als Nachfolgerin von Fred Leclerc, der jetzt zu Creator gewandert ist, seit, ich weiß gar nicht, ein paar Jahren in der Band ist. Drummer G. Anzalone ist seit 2014 am Start. Gitarrist Sam Todman, ebenso wie Gitarrengott Lee Hermann. Gitarrengott Hermann Lee sind jeweils Gründungsmitglieder. Das ist dann jetzt die jetzige Besetzung.
Ja, ich muss sagen, dass mir Dragon Force in der letzten...
jemand anderes.
Dass mir Dragon Force in der letzten Reinkarnation auf der Bühne, ich glaube, ich habe sie damals am Summer Breeze oder so gesehen vor ein paar Jahren, das war mir schon so ein bisschen zu wild. Also das ist halt so, sie haben diese ganze Videospielästhetik auf einmal vereinnahmt, haben da irgendwelche Arcade-Automaten auf der Bühne, werfen mit Hühnern. Ich weiß nicht. Mal gucken, ob dieser Zirkus jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen eingedämmt wird, wenn es dann so auch um Alyssa geht oder ob das einfach nur noch ein weiterer Farbtupfer draufsetzt quasi.
Einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch. Mir ist die Band, obwohl ich sie live unterhaltsam fand, trotzdem irgendwie in den letzten Jahren mit den letzten Alben so ein bisschen zu plump und zu albern auch geworden.
Ja, es hat eine Gimmick-Band mittlerweile so.
Ja, und ich glaube aber, dass sie jetzt mit Alyssa tatsächlich nochmal einen Tritt in den Arsch bekommen können. Das könnte der Band eine neue Relevanz verleihen. Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht.
Ja, es bleibt aber auch ein bisschen spannend, weil eigentlich ist ja Alyssa von Arch Enemy weggegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, um quasi ihr eigenes Ding mal zu machen. Und lustig, dass sie dann
auch... Vielleicht hat sie diese Möglichkeit mit Dragon Force auch mit...
Naja, also wenn sie jetzt zuerst mal quasi bestehendes Albummaterial singt, weiß ich nicht. Eher nicht. Aber wird schon Sinn ergeben. Die Genese haben wir ja auch dargelegt, wie das dazu gekommen sein kann. Ja, sind wir gespannt, was da passieren wird. Und dann haben wir noch eine Info aus dem Personalkarussell. Die New Yorker Heavy Metaler Riot 5 und ihr seit dem Neustart von 2013 am Mikro stehender Sänger Todd Michael Hall gehen ab sofort getrennt.
Oh, Riot 6.
Nein, Riot 5 immer noch. Offenbar nimmt sich Hall eine Auszeit, um sich um seine Frau und Familie zu kümmern. Soweit so gut. Wie es grundsätzlich weitergeht, ist noch unklar, obwohl die Band laut eigenen Angaben bereits an einem neuen Album arbeitet. Für die kommenden Europatermine haben Riot 5 erstmal auch einen neuen Sänger dabei, und zwar den Italiener Valentino Franca Villa. Wir dürfen tatsächlich am Wochenende, also dieses Wochenende, Zeuge dieser Live-Premiere werden, und zwar bei Rock in Rautheim. Dementsprechend können wir euch in der nächsten Podcast-Episode bereits verraten, wie es gelaufen ist.
Nachdem vor 2 Jahren, als wir schon mal bei Rock in Rautheim waren, Riot 5 ja auch schon hätten spielen sollen, dann kurzfristig ausgefallen sind und deren Tour-Vorband Tailgunner eingesprungen sind.
Ja.
Was großartig war.
Absolut. Mal gucken, wie es diesmal läuft.
Apropos Tailgunner.
Schöner Übergang.
Naja, eigentlich so ein, naja.
Reden wir über Judas Priest, denn KK Downing hat ja das neue Album produziert. Nein,
genau, tun wir gar nicht. Nein, wir reden über Iron Maiden und die neue Doku Burning Ambition, denn jetzt dürfen wir darüber reden und jetzt kommt sie auch bald ins Kino. Auch
wenn es
bis zuletzt Verwirrung darüber gab, wann jetzt genau, ob 7. Mai oder 14. Mai, aber es sieht so aus, als würde sie in Deutschland ab 14. Mai laufen.
Sehr richtig. Der Termin ist nämlich abweichend von anderen Daten, wann der Kinostart ist. Aber in Deutschland der 14. Mai.
Genau, wir durften den Film vor ein paar Wochen bereits auf einer Pressepremiere sehen. Und ich versuche mich daran zu erinnern, wie er war. Grundsätzlich war er gut, soweit ich mich entsinne.
Du hast ja auch eine Rezi dazu
auch
geschrieben.
Genau, wenn auch mit ein paar einschränkenden, wie soll man sagen,
Abstrichen.
Einschränkenden Momenten. Abstrichen. Abstrichen ist ein schönes Wort, das schreibe ich mir auf für mein Vokabular.
Toll. Ja, was und zwar? Sag doch mal.
Ja, also der Film stammt von Regisseur Malcolm Vanville, der eigentlich historische Stoffe umsetzt. Die Churchill at War war so eine Doku-Reihe von ihm, ich glaube für Netflix. Werbefilme hat er gedreht. Jetzt eben ein Musik-Doku-Film, für ihn sozusagen neues Terrain.
Also quasi ein historischer Werbefilm.
Oh, ja, so wirkt es so ein bisschen, aber in gut. Also er hat dann sozusagen das Beste aus beiden vereint, kann man so durchaus sagen. Die Musiker selbst betonen auch, das ist eine Doku über Iron Maiden, aber nicht von Iron Maiden. Sie selbst hätten also auch manches an dem Film anders gemacht.
Ja, das ist schon, finde ich, ein ganz komischer Move, ehrlich gesagt. Also du kannst doch nicht sowas veröffentlichen und dann sagen, eigentlich haben wir gar nichts damit zu tun.
Na, das haben sie so auch nicht gesagt. Und sie durften wohl auch kreativ irgendwie schon mitsprechen und sagen irgendwie so, hier, das wollen wir aber irgendwie anders betont, einen anderen Fokus und so haben. Das ging wohl schon, aber es ist trotzdem jetzt nicht eine von Iron Maiden über sich selbst veröffentlichte Doku. Sie hätten manches anders gemacht, sind mit dem Ergebnis insgesamt aber zufrieden, und das deckt sich soweit eigentlich mit meiner Auffassung. Insgesamt schon gut, ein paar Sachen hätte man vielleicht anders machen können. Ob ich die gleichen Sachen anders gemacht hätte wie Iron Maiden, weiß ich jetzt auch nicht.
Was dann zum Beispiel?
Zum Beispiel die Anfänge der Band werden einfach sehr schnell abgefrühstückt. So schnell, dass ein Paul Day als erster Iron Maiden-Sänger nicht mal erwähnt wird, bis im Abspann sein Name steht als Verstorbener. Das ging ein bisschen sehr schnell, wie auch manche andere Episoden einfach ein bisschen schnell abgefrühstückt wird. Natürlich auch aufgrund der Masse. Man will ja 50 Bandjahre da erzählen. Klar, da muss man irgendwie Abstriche machen. Aber wahrscheinlich hätte man als Fan und als Band den Fokus doch nochmal anders gesetzt auf Dinge, die eben nicht so bekannt sind und darum neu erzählt gehören, statt Dinge zu erzählen, die man schon kennt.
Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wer jetzt genau die Zielgruppe ist. Mhm. Das ist bei solchen Filmen wirklich die Herausforderung. Du hast einerseits Fans, die halt seit 40 Jahren Iron Maiden lieben, alles in- und auswendig kennen. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht den Anspruch, das auch noch Leuten quasi zu erzählen und erklären, die nichts mit auch nur der Metal-Szene am Hut haben. Also denen alles vollkommen fremd ist.
Ja, den Anspruch stellt der Film auch zum Teil an sich. Und den erfüllt er aber nicht so richtig gut. Das macht die Judas Priest-Doku zum Beispiel besser. Ich glaube, die kann man auch jemandem zeigen, der mit Heavy Metal nichts zu tun hat, weil die wirklich sehr von der Pike auf erklärt, wo die Band und wo die Musik herkommt und da eine sehr ansteckende Begeisterung irgendwie schafft zu erzählen. Das schafft die Maiden-Doku nicht in der Stärke wie die Judas Priest-Doku, die man leider ja noch nirgendwo sehen kann, außer damals bei der Premiere auf der Berlinale. Hoffentlich ändert sich das bald.
Ja, auch extrem unglücklich natürlich, dass beides quasi nahezu parallel jetzt irgendwie Talk of the Town ist. Weiß nicht, ist ein bisschen ähnlich wie jetzt letztes Jahr, dass man halt dann Destruction mit Creator vergleichen musste, aufgrund der innerhalb von einem halben Jahr erscheinenden Dokumentationen.
Das ist witzig, wie es sich manchmal doppelt.
Ja.
Wie kam ich da drauf? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, für wen ist der Film? Ich glaube, darüber hatten wir gesprochen. Er ist, glaube ich, schon für Iron Maiden-Fans, auch wenn die vieles sehen, was sie schon kennen oder zu kennen glauben, aber doch noch mal mit Bewegtbild illustriert und auch mit historischen Bewegtbildern aus den 80ern, gerade die alten Sachen irgendwie in Bewegt zu sehen, die man aus dem Fotobuch ja zum Teil dann auch schon kennt und vielleicht schon im Regal auch hat. Jetzt nochmal das Video, das ist schon stark, das sind doch schon tolle Momente festgehalten.
Ja.
Und tatsächlich, die Doku ist auch sehr ehrlich über und mit der Band, was ihre Höhen als auch ihre Tiefen angeht, wenn es dann darum geht, wie Bruce Dickinson in den 90ern ausgestiegen ist, einfach weil er ausgelaugt und müde war, wie müde die ganze Band in den 90ern war, wie schwer das Verhältnis zwischen Band und Fans zur Blaze Bailey-Ära war. Auch das kommt in dem Film, finde ich, sehr eindrücklich rüber. Da ist eine sehr starke Szene, wie sich Publikum und Fans wirklich beschimpfen gegenseitig. Ja. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Das fand ich schon krass und sehr eindrücklich und sehr ehrlich, dass das da gezeigt wird. Später auch der Abschied von Nico McBrain auf der Bühne ist natürlich auch sehr rührend, zumindest als Fan. Ich glaube, wenn man mit der Band nicht so gewachsen ist und nicht so tief drin ist, dann ist das vielleicht gar kein so starker Moment. Fand ich in dem Fall aber schon.
Ja, es sind schon emotionale Szenen.
Ja, und natürlich auch, dass Paul Di'Anno nochmal zu Wort kommt, ist auch sehr stark. Also der Film macht da schon sehr, sehr, sehr viel richtig. Es ist auch viel Musik mit drin, was auch stark ist, was auch toll ist. Er erzählt den Werdegang der Band weitestgehend chronologisch. Auch da ein bisschen schwierig manchmal. Manchmal gibt es komische Zeitsprünge, die man auch nur erkennt, wenn man schon im Thema ist und den Werdegang der Band kennt. Sonst merkt man das im Film nicht.
Ich glaube, die Krebserkrankung von Bruce Dickinson ist so ein bisschen dramaturgisch verschoben worden. Ne?
Ja, das.
Ganz
und
leicht.
Oder, ja, ich glaube, das irgendwie zusammen mit der Air Force One-Geschichte. Ich glaube, das kommt chronologisch nicht an den richtigen Stellen. Macht dramaturgisch für den roten Faden im Film, aber Sinn, daher kann man das schlucken, das ist okay. Grundsätzlich hat der Film drei Handlungsstränge, das ist einer davon und natürlich der wichtigste und zentralste. Ein anderer ist tatsächlich die Fans. Da werden Fans so als Talking Heads gezeigt, vielleicht auch noch ganz interessant. Die Band selber kommentiert natürlich auch ihre Historie, ist dabei aber nie zu sehen. Das haben sie nur auf der Tonspur gemacht, warum auch immer.
Das ist mein wirklich größter Kritikpunkt an dieser Dokumentation. Ich finde es wirklich schade, dass die Bandmitglieder von Iron Maiden während des ganzen Films in den Interviewszenen nicht gezeigt werden. Also ihre Stimmen hört man und die werden halt über Archivszenen gelegt. Kann man als Kniff schon so machen, klar. Aber zumindest zu Beginn des Films hätte ich es schon schön gefunden, zu sehen, wer spricht.
Mhm.
Für uns als Fans mag das auch vielleicht verschmerzbar sein, weniger allerdings für Leute, denen die Materie neu ist und die vielleicht gar nicht wissen, wie die Maiden-Mitglieder heute aussehen.
Das stimmt, wir wissen das, wir können uns das denken, aber klar, ansonsten ist das tatsächlich handwerklich eine
schwach, also
komische Entscheidung.
Du musst doch am Anfang zeigen, wer denn da spricht. Du kannst doch nicht einfach, also klar, da wird dann irgendwie eingeblendet, hier spricht jetzt
das Bauchbinde,
hier spricht jetzt Steve Harris, so, aber.
Ja, und am Anfang, glaube ich, sieht man die Gesichter einmal zusammen mit so einer Unterschrift, wer das ist oder so. Einmal so im Vorspann. So.
Ja, aber ich hätte schon gern die Interviewszene auch gesehen.
Ja,
also
total.
Kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht vorliegt, das
Material. Ich hab eine wilde Theorie dazu, nämlich, dass diese Interviews geführt wurden für das Fotobuch. Ich glaube nämlich, manche Sätze einfach wiedererkannt zu haben.
Ja, aber das wäre doch egal. Also das ist
vielleicht
doch,
wusste damals nicht. Noch keiner, dass das mal in dem Film landen soll.
Okay.
Weil nämlich wegen des anderen Strangs in dem Film. Ja,
Entschuldigung, ich habe mich eingemischt.
Nein, das kam dramaturgisch sehr gut und passt jetzt ja wieder. Der andere Strang, nämlich der die Fans zeigt, die eben auch gezeigt werden. Wahrscheinlich war das mal der Fokus des Films und wurde dann geschiftet, weil das für ein 50. Bandjubiläum dann natürlich nicht stark genug gewesen wäre, nur Fans zu zeigen, die erzählen, was Iron Maiden für sie bedeutet.
Ja.
Und dann wurde die große historische Doku draus, wo die Fans auch eine Rolle spielen. Da sind Normalos dabei, wie du und ich, aus der ganzen Welt, alle Geschlechter, alle Berufsgruppen. Das wird irgendwie auch sehr schön zusammen und nebeneinander gestellt. Aber auch Prominente und Stars, ob jetzt Lars Ulrich von Metallica, ob Tom Morello von Rage Against the Machine natürlich, Scott Ian von Anthrax natürlich.
Ja, also alle, die schon in der Priest-Dokumentation die Sprecher waren.
Ja, aber auch Gene Simmons von Kiss, der irgendwie ganz schön auch über Grunge herzieht.
Wahnsinn,
was eine sehr schöne Zeile ist.
Bonbon.
Und dann aber eben auch Normalos, die über ihre Begeisterung von Iron Maiden sprechen. Und ich glaube, das hätte auch tatsächlich einen sehr guten eigenen Film hergegeben, weil es tatsächlich ein bisschen schade ist manchmal, dass die Leute, die zur Sprache kommen und deren Geschichte und deren Geschichte mit Iron Maiden nicht ganz in die Tiefe erzählt wird. Es bleibt so ein bisschen oberflächlich. Ist natürlich cool und braucht ein Doku auch, hat die Judas Priest Doku ja auch, Fans, die zu Wort kommen und über ihre Begeisterung erzählen. Aber es bleibt ja so ein bisschen ein Zusatz einfach zu dem, was man hat. Und dann ist noch der dritte Handlungsstrang, der so ein bisschen weird beginnt, sage ich mal. Und zwar ist das Eddie, der durch die Jahre und Jahrzehnte und Albumcover sich entwickelt und immer wieder auftaucht. Computer animiert, mal ein bisschen hüftsteif, mal sieht es ganz cool aus. Gerade diese Szene, wo er von dem No Prayer for the Dying Zombie Eddie zum Fear of the Dark Baumonster Eddie wird und dann in die Brave New World Eddie Wolke aufgeht. Das sieht schon ganz geil aus. Manchmal sieht es auch ein bisschen aus wie aus dem Videospiel Headhunter aus dem Jahre 1999.
Ja.
Aber grundsätzlich ist das schon ganz cool. Es beginnt aber ein bisschen weird. Also der ganze Film beginnt damit, dass so eine Art Fleischball mit Armen und Beinen, die da rausragen, durch das Weltall fliegt und auf der Erde einschlägt.
Ja, das fand ich auch extrem seltsam.
Genau, was das sollte.
Im Film hat es mich leicht gegruselt. Was zur Hölle ist das? Ich weiß es immer noch nicht.
Sieht ein bisschen aus wie von dem Grafiker, der das Dance of Death Cry-Album-Cover gemacht hat und da nicht fertig machen durfte.
Oh.
Meine Theorie ist, dieser Menschenfleischball schlägt auf der Erde ein, explodiert, implodiert und aus diesen ganzen Menschen wird dann Eddie, der alle Aspekte des Menschseins in sich vereint, als irgendwie super
das
Monster.
Das ist mir zu philosophisch.
Ja, ist auch
Käse. Ich bin bei Fleischball ausgestiegen.
Auf jeden Fall, dann geht es von Albumcover zu Albumcover, immer wieder mit kleinen Szenen und ganz am Ende gibt es dann noch ein Avatar-Iron Maiden-Konzert, ähnlich wie Kiss es sich wünschen, aber in lustig und in klein. Es ist der Somewhere in Time Eddie, der dann in einer Zukunftsbar dieses Avatar-Konzert sieht. Das ist tatsächlich ganz, ganz witzig und süß gemacht. Wie der ganze Film witzig und süß ist und echt für Fans super sehenswert. Es ist tolle Musik, es sind Szenen, Sprüche und natürlich Songs für die Ewigkeit, das macht schon Spaß. Das ist für ein 50. Jubiläum auch echt angemessen. Das wirkt jetzt nicht billig, das ist eine hochwertig und toll gemachte Doku mit so ein paar handwerklichen Fragezeichen.
Ganz genau.
Aber irgendwas hätte man bestimmt immer anders gemacht.
Ja, handwerkliche Fragezeichen auch. Ich weiß nicht, ob jetzt in der Endversion vielleicht doch alle Bauchbinden da sind, wo sie sein sollen.
Das fand ich auch.
In der gesichteten Version war das nicht durchgehend der Fall. Also da fehlten Bauchbinden. Manche Leute wurden einfach nicht benannt.
Ja, sowas fand ich auch dann inkonsistent, inkonsequent. Das ist irgendwie handwerklich Fehler oder komische Entscheidung, keine Ahnung.
Ansonsten, aber die vielen History-Szenen sind wirklich toll, erzeugen ein schön nostalgisches Gefühl und die animierten Eddies, ist auch ein ganz netter Kniff.
Ja, und diese wunderbare Szene hinter dem eisernen Vorhang, wo Iron Maiden das Freiheitsgefühl gesät haben. Nicht David Hasselhoff hat die Mauer zum Einsturz gebracht, das waren am Ende Iron Maiden. Da ist dieser wunderbare Moment, wo ein Fan versucht, Bruce Dickinson zu erklären, ganz begeistert, dass er jetzt auch Heavy Metal machen will, aber mit Synthesizern. Und man sieht Bruce Dickinson so ganz genau an, dass er irgendwie gerade nur weg will und ihm alles aus dem Gesicht fällt, aber er versucht, höflich zu bleiben und zu erklären, so nein, man kann mit Synthesizern kein Heavy Metal machen.
Ach,
doch, es wird total toll. Nein, man kann mit Heavy Metal.
Bestimmt spielt der Fan heute in irgendeiner geilen großen Band.
Ja, wahrscheinlich bei Amarante.
Oh Gott. Hinter dem eisernen Vorhang. Nun ja, das ist also die Iron Maiden Doku Burning Ambition, die am 14. Mai im deutschen Kino zu sehen ist. Und da haben wir jetzt auch noch was für euch.
Live to Win, die Verlosung.
Und zwar dürfen wir zum eben besprochenen Iron Maiden Film Burning Ambition auch eine schicke Verlosung anbieten. Und zwar verlost die für die deutsche Promotion zuständige Agentur CMM hier 3x2 Kinotickets. Auf der Website von Iron Maiden könnt ihr euch schon mal informieren, in welchen Kinos der Film ab dem 14. Mai läuft. Und zur Teilnahme schreibt ihr bitte eine E-Mail mit dem Betreff Iron Maiden an redaktion@metal-hammer.de. Einsendeschluss ist diesmal bereits Donnerstag, der 14.05. und zwar um 12 Uhr mittags. Wir geben den Gewinnern dann gleich am Donnerstagnachmittag Bescheid, beziehungsweise schicken ihnen einen Gutschein für die Kinovorstellung als PDF zu. Der Rechtsweg ist wie üblich ausgeschlossen und wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück. Ein glücklicher Fall ist übrigens auch unser Album der Woche.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Das heutige Album der Woche kommt aus Schweden und zwar von der relativ kleinen, aber sehr guten Band Draconian, die sich im Bereich Doom, Death und Gothic Metal bewegt. Aus der Taufe gehoben wurde die Formation bereits 1994 von Growler Anders Jakobsson und Gitarrist-Keyboarder Johan Eriksson. Das Debütalbum Where Lovers Mourn erschien aber erst einige Jahre später, nämlich 2003. Es folgten dann einige weitere Werke, bis es 2011 zu einem ja doch schwerwiegenden personellen Einschnitt kam, da die seit dem Debüt aktive Sängerin Lisa Johansson die Band verließ. Auf den folgenden Werken Sofran von 2015 und Under a Godless Veil von 2020 stand dann eine neue Frontfrau namens Heike Langhans am Mikro, wobei die Gute immer mal wieder mit Visa und auch anderen Problemen zu kämpfen hatte und deshalb live hin und wieder von einer anderen Lisa, nämlich Lisa Kuhlbert, vertreten wurde. Um das Ganze jetzt noch komplizierter zu machen oder wieder einfacher, kehrte Lisa Johansson, also die Sängerin der ersten fünf Werke, im Jahr 2022 zu Draconian zurück. Und das neue Album In Somnolent Ruin markiert nun also das erste Zeugnis ihres Wiedereintritts auf Platte.
Und ja, das ist ein sehr starkes Zeugnis, das mit I Welcome Thy Arrow direkt mit dem längsten Song des Albums beginnt. Der geht 8 Minuten, hat aber auch ein langes Intro zugegebenermaßen. Es ist ätherisch, es ist ein mystisch zarter Beginn, bald aber kommen dicke, zähflüssige, super melodische und immer wieder äußerst verspielte Doom-Gitarren dazu und natürlich Growls. Beide Elemente, also das zarte und das drückend doomig vernichtende, kommen im Laufe des Songs immer wieder zueinander und das ist eigentlich das, was Draconian durchwährend ausmacht und womit sie auch das ganze Album überspielen. Das Ganze ist so eine Mischung aus The Gathering, Opeth, Paradise Lost und Katatonia, aber noch mit Sängerinnen dazu. Besonders schön, jetzt gerade an I Welcome Thy Arrow als ersten Song auf dem Album, der Refrain ist klar erkennbar und eingängig, aber ohne einen zu großen Bruch in dem Song zu sein. Es fließt alles einfach schön ineinander und dazu gibt es noch ein Pink Floyd-artiges Gitarren-Solo. Monochrome Blade geht dann ohne große Einleitung direkt ins düster, grollende, schwerfällige und bedrohliche. Auch das wieder gegenübergestellt zu dem tragischen, elfenhaften weiblichen Gesang von Lisa. Und Anima, der dritte Song, ist dann das erste Highlight des Albums, würde ich sagen. Zunächst auch ein zartes, aber unheilverheißendes Akustikgitarrengezupfe. Später im Wechsel mit mächtiger Doom-Gitarrenwand. Und das Besondere an dem Song, da ist dann auch männlicher Klagesang dabei. Und zwar von einem Gast auf dem Album, einem Daniel Engede, der mir soweit auch nichts sagt, aber der singt da offenbar mit. Und das Ganze noch gedoppelt mit dem weiblichen Gesang. Das harmoniert tatsächlich sehr, sehr schön und erinnert auch über weite Strecken an Katatonia. Später kommt dann noch so ein Iron Maiden in Ultra-Zeitlupe-Melodie dazu. Und dann wird sogar mal ein bisschen Gas gegeben in einem walzenden Melodic Death Metal-Zwischenteil, der wiederum an Opeth erinnert. Also das Ganze ist schön verzweifelt und das auch im Text, wo schöne Zeilen vorkommen wie For my heart is tired, tired from trying und Face of God, der nächste Song, setzt dann textmäßig tatsächlich noch einen drauf, beginnt mit der Zeile I saw the face of God and it was weeping, später konterkariert von der Variation I saw the face of man and I was screaming. Das sind also echt poetische, starke Texte, die da auch gegrollt und gesungen werden, zu zugleich verzweifelten und erhabenen Melodien. Cold Heavens gibt dann später vergleichsweise zumindest mächtig Gas, sogar Double Bass ist hier zu hören und dazu eine finster melodische Gitarre. Lisa darf auch gesanglich mal aufdrehen, singt laut, fast schreiend, aggressiv und wütend. Also es klingt im Laufe des Albums schon alles sehr ähnlich. Man kann irgendwann erahnen, wann der Bruch kommt zu Growls, wann der Klagesang wieder einsetzt. Aber im Rahmen der Möglichkeiten machen Draconian das sehr variantenreich und vor allem meisterhaft gut, eingängig und bewegend. Man könnte es kitschig nennen, sollte man aber nicht. Es ist poetisch, es ist gefühlig und es ist rührend. Aber klar, man braucht eine Antenne für diese Art von Musik.
Ja, Draconians sind einfach eines dieser musikalischen Kleinode, die ich wirklich sehr schätze. Also klar, die werden wohl nie eine Band mit großem Publikum werden, stehen aber einfach für unbestreitbare Qualität. Und das muss man jetzt auch nochmal festhalten, sie haben echt ein absolutes Händchen für tolle Stimmen. Also ausnahmslos jede Person, Sängerinnen wie Sänger, überzeugt auf ihrem jeweiligen Gebiet. Die Rückkehr von Lisa Johansson ist grundsätzlich auch zu begrüßen, sorgt hoffentlich für ein bisschen mehr personelle Konstanz, die würde ihnen ganz gut tun. Aber da das jetzt schon ein paar Jahre lang gut geht, nämlich seit 22, bin ich da mal vorsichtig optimistisch. Johanssons glockenklare emotionale Stimme kombiniert sich wieder sehr stimmig mit Anders Jacobsens ultratiefen Growls. Das ist echt so ein richtig gelungener Kontrast zwischen absoluter Finsternis und hellen Lichtblicken, der eben bereits in diesem Auftaktstück I Welcome Thy Arrow wunderbar in Szene gesetzt wird. Davon abgesehen gelingt es Draconian auf ihrem neuen Album abermals, ihren schweren und in der Regel wirklich schleppend langsamen Doom mit wirklich unter die Haut gehender Intensität vorzutragen. Beispielsweise in dem auch von dir erwähnten The Face of God. Also das ist so ein Song, der klingt groß und schicksalsträchtig, irgendwie so, als ging's um alles einfach. Das ist wirklich eine der Kernkompetenzen der Schweden und die spielen sie auch auf diesem Album mal wieder sehr schön aus. In Anima hast du es erwähnt, auch eine sehr schöne männliche Klagesangnote, klingt wirklich sehr stimmig. Und zwischen all den überlangen Stücken fällt dann dieses 2,5-minütige, sphärisch wummernde Zwischenspiel Asteria Beneath the Tranquil Sea richtig raus. Und das folgende Cold Heavens ist dann so ein richtiger Kracher, also mit erhöhter Geschwindigkeit. Da geht es dann mal so richtig zur Sache und auch einer wirklich herausragenden Gesangsleistung von Lisa Johansson, aber eben auch Anders Jacobsen, dessen Growls, und das muss ich jetzt nochmal betonen, auch wirklich eine sehr wichtige Rolle für den Gesamtsound spielen. Eins sei noch gesagt, das hattest du jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet. Also grundsätzlich ist das von Draconian einfach, das ist Musik, die man fühlen muss. Also ich verstehe schon Leute, die nichts damit anfangen können und das Ganze auf Dauer so ein bisschen einschläfernd oder langweilig finden. Wenn man sich jedoch richtig drauf einlässt und so in dieses Leid eintaucht und sich da vertieft, dann kann man sich sicher sein, dass Draconian auch auf In Solomon Ruin ihre Wirkung entfalten. Ich freue mich in jedem Fall schon sehr auf die im Februar und März 2027 anstehende Tour, präsentiert von Metalhammer, und zwar zusammen mit Saturnus. Also ein sehr schönes Doom-Paket mit richtig viel Emotion.
Und apropos einschläfernd, was heißt der Albumtitel?
Das habe ich irgendwann schon mal nachgeschaut, als ich die Rezi geschrieben habe, aber ich habe es schon wieder vergessen.
In Somnolent Ruin, Somnolenz bedeutet, also was der Albumtitel bedeutet, kann ich tatsächlich auch wissend, was Somnolenz bedeutet, nicht interpretieren, ehrlicherweise. Aber Somnolenz ist nämlich eine Form der Bewusstseinsstörung, nämlich Benommenheit. Eine somnolente Person befindet sich in einem Zustand von Schläfrigkeit. Sie kann sowohl spontan als auch auf Reize hin gezielte Bewegungen ausführen und durch leichte Weckreize wie lautes Ansprechen vorübergehend aus diesem schlafartigen Zustand erweckt werden. Die Wachheit ist während der Stimulation, etwa einem Gespräch anhaltend, anschließend besteht wieder eine Einschlafneigung. Ich sag mal, willkommen in meinem Leben.
Dann hast du jetzt einen guten Soundtrack dafür.
Apropos Soundtrack, den bekommt ihr natürlich in unserer Metalhammer Podcast Playlist auf Spotify. Den Link dazu findet ihr unten in der Episodenbeschreibung oder indem ihr auf Spotify danach sucht.
Ja, und für das Interview der Woche haben wir uns noch ein bisschen Kontrastmusik ausgedacht. Los geht's.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Ja, natürlich haben wir uns die Musik nicht selbst ausgedacht. Das war natürlich wieder so ein toller Versprecher. Also das Interview kommt diesmal von unserem Kollegen Simon Ludwig, der mit den süddeutschen Thrashern Fateful Finality über ihr sechstes, ebenfalls am heutigen Tag erscheinendes Studioalbum Desolation gesprochen hat. Die Story dazu lest ihr in der aktuellen Metalhammer Print-Ausgabe und hier hört ihr jetzt ein kleines Add-on, in dem die Band mit Simon über die aktuelle Thrash-Szene philosophiert.
Jetzt, wo ich die ganze Truppe ja eigentlich hier schon dabei habe und ihr seit 20 Jahren Thrash Metal macht, also eigentlich auch schon zu einer Zeit eingestiegen seid, wo das Genre irgendwie so ein bisschen auf Abwägen war und Sachen gemacht hat, die der gemeine Thrash-Fan jetzt vielleicht nicht so doll findet. Was war denn so euer erster Berührungspunkt mit Thrash Metal und wann war so der Punkt, wo ihr gedacht habt, so okay, das ist genau die Musik, die wir jetzt eigentlich auch zusammen machen wollen als junge Band?
Ich glaube, so musikalisch angefangen, ich fange jetzt einfach mal kurz mit meinem so an. war schon so, also auch aufgrund der Zeit, so dieses New Metal einfach, war damals allgegenwärtig. Man hat damals auch mal andere Sachen gehört oder also alles gehört, in Anführungsstrichen. Niemand hört alles, aber war irgendwie so eine Art Einstiegsdroge. Und vor allem, wo man dann viel gehört hat, Neues entdeckt hat, dann irgendwann auch später selber Musik gemacht hat, dann hat sich gefühlt dieses Poti dann immer so ein bisschen weiter gedreht. Ah, was gibt es denn da noch? Gibt es noch was Schnelleres? Gibt es noch was Härteres? Dann kam so Punk dazu und irgendwann kam dann so Heavy Metal dazu und dann irgendwann wurde nicht mehr gesungen, sondern geschrien. So, ah, okay, das ist Thrash, okay, da gibt es auch geile Bands und so. Und irgendwie hat es sich dann da so gefunden. Irgendwie, also jetzt mal so für mich gesprochen und also für uns musikalisch, meine Beobachtung zumindest, dass es sich so ein bisschen entwickelt hat, einfach.
Dann bist du dann beim Thrash dann so ein bisschen stehen geblieben, weil du gedacht hast, okay, das ist jetzt von all den Sachen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich Berührungspunkte hatte, eigentlich so das, was jetzt mir am besten steht, beziehungsweise wo ich mich am meisten abgeholt fühle.
Das ist dann so, also ich höre viel Musik, also ich höre jetzt nicht nur den ganzen Tag Metal, ich höre schon auch andere Sachen, verstärkt Metal natürlich, auch mal so Richtung Death-Sachen oder so modernere Core-Sachen und sowas. Aber bei Thrash ist halt echt so, das sind so diese Gänsehaut-Dinger. Da merkt man dann schon so, ah, das macht jetzt richtig Bock. Den lasse ich jetzt nochmal laufen. Oder die Platte lasse ich jetzt nochmal abspielen. Also das ist einfach irgendwie so ein Schub nochmal, der es irgendwie reizt und irgendwie vermittelt es so viel Attitude, würde man vielleicht sagen. Die so passt irgendwie so. Wenn einem was beschäftigt oder im Kopf rumgeht und man hört so einen Song, da brüllt einer genau das raus und die Riffs fetzen das durch und Schlagzeug ballert, Bass, wo man so. Und da ist bei Thrash halt irgendwie so da die Mischung gemacht irgendwie.
Wie geht es beim Rest von euch auch?
Ja, also Thrash Metal, also ich komme auch vom Rock so, also Soil und so Sachen und Creed damals und so. Und dann kam man mal so in das Black Album so ein bisschen natürlich auch dann so, ja, auch wieder groovy, nicht so arg schnell. Aber dann auch mit dem Black Album von Metallica, also ich finde, da bin ich immer wieder zu Hause und da bin ich auch immer wieder zurückgekommen. Also auch mit dieser, jetzt zum Beispiel, ist ein großer Schritt, aber Testament, das ist auch eine krasse Band, die ich immer wieder höre und live. Ich finde es eigentlich immer wieder geil, was die machen. Ich bin immer wieder da zu Hause. Ich denke, ja, geil, das ist fett. Oder Exodus, die Exhibition A zum Beispiel. Children of a Worthless God und solche Songs oder Badlam 1, 2, 3 und Rob Dukes auch am Gesang und so Sachen. Dann läuft da mal eine Playlist durch und dann habe ich jetzt auch einfach mal eine Playlist, lässt mal laufen. Dann kommt mal dieser Song wieder von diesem Album. Ich denke, meine Fresse, ist das geil. So irgendwie und dann, ja, ich musste nochmal hier einfach so. Und das sind so Momente, die bleiben und die gehen auch nicht weg. Creator und ja, kann ich immer wieder reinziehen. Ich bin immer wieder, okay, alles klar. Jetzt bin ich wieder im Fahrwasser drin, so, wenn man das hört. Ja.
Behaarte ist so ein gemeinsamer Nenner so von uns.
The Haunted, ja, auf jeden Fall. Das ist einfach so ein bisschen auch mit diesem, ja, diesen Clean Scream-Gesang, der mir da auch geil gefällt und so Sachen. Das ist
Heute habe ich erst
wirklich.
The Dead Eye durchgehört wieder.
Ja, ein
Hammer
geiles Album,
Album.
auch
Mega
das.
geil, mega
Und dich
geil.
dann quasi jedes Mal wieder ab und du denkst, ja, fett,
Aber wenn da der,
aber
wenn der
eigentlich
vom
nichts
Intro,
anderes.
wenn, 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 wenn vom Intro in der Flat rein so, weißt du, dann denkst du, boah, krass. Aber bei mir waren es gar keine Thrash-Wurzeln. Mein Vater kam zu mir und hat mir damals, und da war ich recht jung tatsächlich, ging es mit Black Sabbath so los und dann irgendwann so Axl Rudi Pell und sowas von meinem Vater halt gehört, weil der da drauf stand. Und dann so in den in der Jugend dann irgendwann, da ging es eigentlich nur darum, Hauptsache krass, krass laut und heftig, ja. Und dann ging es sofort Richtung Slipknot, Slayer und Hauptsache immer voll auf die Fresse. Also, und das wurde dann irgendwann so, kam dann ein bisschen auch Thrash mit rein, aber ich bin dann schon eher so bei so Bay Area. Oder dann auch wiederum, gerade zum Beispiel Lamb of God ist da auch ein gemeinsamer Nenner. Ja, also Lamb of God finde ich mega, Hammer.
Ja, auch geil.
Ja.
Das hört man aber auch bei uns, bei der Mucke, die wir machen einfach. Ja, also Thrash muss immer, es muss immer Speed irgendwie dabei sein, auf jeden Fall. So ein Ankerpunkt. Und ja, aber
die und halt auch sozialkritisch. Weißt du, einfach sagen, ja, ey.
Auch das.
Ja.
Ist das für euch wirklich auch ein ausschlaggebendes Punkt beim Thrash Metal? Also das, diese Politik, die da mitschwingt in den Texten und in der Szene auch, ist das wirklich was, wo ihr auch Musik drüber hinaus wählt? Also, dass ihr euch mal die Texte anguckt und so, wow, ja, okay, das nimmt einen mit. Ist das wirklich, wirklich wichtig?
Ich denke, bei uns ist mehr so für unsere Musik, was wir machen, was wir damit sagen wollen und was wir an den Start bringen, dass das im Prinzip, dass da Themen behandelt werden, die uns für uns in der Gesellschaft irgendwo auch belasten und oder halt bewegen oder halt in irgendeiner Form ja, triggern, ja, und deswegen die dann behandelt werden.
Ja, bei Songs, die ich anhöre, ist es, glaube ich, eher nachgelagert. Also eher so, erstmal höre ich mir Songs an und wenn es ein Song ist, der mich wirklich packt, irgendwie musikalisch, dann bin ich eigentlich auch meist interessiert, okay, was, gerade wenn es irgendwie so krasses Geschaut ist, dass man es nicht versteht und dann schaue ich mir doch mal die Lyrics an und dann ist es schon manchmal auch so, okay, der Song ist jetzt eigentlich noch geiler, wenn ich weiß, über was da gesungen wird. Manchmal ist es aber auch so ein bisschen so ein Downer. Ich so, okay, das ist irgendein belangloser Scheiß oder keine Ahnung.
Muss ich aber auch. Obwohl, das ist immer die Magie der Sprachbarriere, die wir noch haben. So, man stellt sich dann im Kopf immer die geilsten Texte wie vor, boah, da geht es doch jetzt hier um das und das und dann liest man es durch, dann ist es irgendwie nur ein Typ, der mit dem Motorrad irgendwie die Straße runterfährt. Oder so.
Boah, da fällt mir jetzt gerade Creator auch ein, hier Totalitarian Terror zum Beispiel. Ja. Geiles Ding, also da weißt du ganz genau, okay, um was es geht. So.
Ja, manchmal wird es ja nicht viel offen gelassen, ja.
Genau.
Und soundtechnisch, also was macht für euch Thrash Metal im Kern aus? Also wenn ihr es jetzt wirklich so in wenigen Sätzen irgendwie zusammenfassen müsstet, was ist für euch Thrash Metal?
Also was ich auf jeden Fall, Simon hat es vorher gesagt, mit diesem Exodus-Gitarren-Sound. Also ja, als Gitarrist ist dann halt doch irgendwie so der Gitarren-Sound. Klar, Schlagzeug macht für mich viel aus, aber so da diese Kombi, wenn das steht, bin ich schon mal am Start. Und wenn dann der Gesang auch noch passt, das sind so Nuancen manchmal. Gerade Exodus, da gibt es dann Sänger, die liegen mir, Sänger, die liegen mir nicht so, zum Beispiel. Aber wenn das so ein, da gibt es so einen Sweet Spot beim Schauten. Das ist dann so diese Gänsehautmischung. Wenn es dann diese Säge, Gepolter, Geschrei, wenn es dann, da gibt es so einen Sweet Spot und dann haut es einen einfach um. Das ist dann fett.
Hier ist eine spannende Aussage jetzt von einer Band, die mit zwei verschiedenen, super verschiedenen Arten von Vocals arbeitet.
Ja. Ja, wir mögen, also es gibt ja, es gibt halt diese Scream-Sachen, Crawl-Sachen.
Auf jeden Fall.
Thrash auch, ne?
Ja, gut, wir haben jetzt was heißt Vorteil, aber so die Situation, dass wir halt mit dieser Varianz schon auch noch so ein bisschen gesanglich vielleicht so ein Death Metaler so ein bisschen abholen können noch oder so dieses Genre so ein bisschen nicht abdecken, aber so damit mit eintauchen können. Und das ist eigentlich auch eine geile Mischung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich viel Death Metal höre, aber so da gibt es schon vieles, was mir auch gefällt. Oder uns gefällt. Und das macht das Spektrum auch mal so ein bisschen breiter. Also da können vielleicht mehr dann wiederum damit anfangen.
Philipp, du wackelst mit dem Kopf, als würdest du dazu noch was sagen wollen?
Ja, ich denke gerade nur darüber nach, dass das Thrash Metal halt also für mich jetzt zum Beispiel auch einfach schon ein weiteres Spektrum ist, als so das klassische Gebolze, Geschmetter und keine Ahnung, wenn man jetzt so 80er Oldschool Thrash, was dann oftmals sehr geradlinig ist. Und da sind wir schon ein Stückchen davon weg. Auch wir haben halt einfach auch viele andere Elemente, die aus anderen Genres vielleicht so ein bisschen einfließen. Und das ist für mich persönlich auch der Thrash Metal, der mir viel mehr zusagt, wenn da eine Vielfalt da ist, wenn da ein bisschen was anderes noch mit reinkommt. Eine Melodie zwischendurch auch, ein bisschen was Grooviges mit rein. Und eine gewisse Variation einfach auch drin ist.
Das Stichwort Bay Area, was der Mischa vorher gemeint hat, so das
ja.
Sind eher so diese Variante.
Also wir haben früher oft hören müssen, also auch noch nicht oft hören, aber schon das ein oder andere Mal so von so richtig klassischen Teutonic Thrash Kuttenträgern. Das ist doch kein Thrash. Aber das ist schon ein paar Jahre her.
Ja, ich meine, weißt du, Pantera oder sowas hat's ja auch, ist auch so ein, so, ist für mich auch ein geiler, eigentlich schon auch Thrash, weißt du, ein paar Riffs, Domination zum Beispiel und so Sachen, das ist schon richtig geil, wuchtig. Das holt einen ab, ja. Die Riffs.
Ja, ist dann später so ein bisschen schwierig, das so ein bisschen einzugrenzen, ne? Was ist jetzt der Thrash schlechthin? Also das höre ich jetzt auch gerade ein bisschen bei euch so raus.
Und wenn ja, das ist.
Ist es dann gar nicht so einfach, weil es da doch so viel Variation irgendwie seit den letzten 40 Jahren gibt, dass der eine halt dann eher in die Richtung geht. Und ich finde, ihr als Band bringt das ja natürlich einen ganz guten Punkt mit eurer Dualität, die ihr da gerade in den Stimmen dann irgendwie habt. Dass man da in zwei Richtungen gehen kann. So, ihr seid jetzt auch als 20 Jahre lang als eine Band in dem Genre unterwegs. Wie hat sich denn da so die Szene für euch entwickelt? Also, oder beziehungsweise generell die Musik in den letzten 20 Jahren, was ihr da so mitgekriegt habt?
Also, du meinst vom Musikstil oder wie sich das Thrash Metal so entwickelt hat über die Zeit?
Ich glaube, alles, oder?
Ja, das war jetzt eine sehr breit gefasste Frage.
So wie wir das auch versuchen, es gibt, wurde halt so viel auch schon geschrieben, also so geile Alben, wie es halt auch so auch ist. Und jeder versucht so ein bisschen sein Eigenmerkmal jetzt zu finden. Das passiert dann halt dadurch, dass wirklich viele Varianzen jetzt kommen oder halt passieren so, weil jeder so sein, wie wir halt die zwei Stimmen haben, viele groovige Parts und viele Elemente mit einfließen lassen und uns das jetzt im ersten Moment auch scheißegal ist, ob das jetzt wirklich der Thrash ist, sondern das lassen wir einfließen und das kommt dabei raus und dann haben wir unseren Thrash so dadurch. Also das wird schon immer mehr durchgemixt so, ja. Und jeder versucht da seinen eigenen Standpunkt zu finden. Jetzt Beispiel Dustbowl ist auch so ein Thema, wenn du die Platten so ein bisschen anhörst von denen. Da wird auch immer versucht, ihr Ding so also rauszustechen aus diesem Thrash. So,
also sie entwickeln sich halt weiter,
oder? Zuordnen kann.
Oder?
Ja, genau.
Entwickeln sich weiter. Also,
und ja. Diese Mixe werden halt immer mehr, weil halt immer mehr geschrieben wird. So, das, ja.
Ist ja schon allgemein so, dass es gerade in diesen 20 Jahren, gut, vor 20 Jahren haben wir es jetzt nicht so analysiert, wie man es vielleicht heutzutage macht oder nicht macht. Ich habe immer viel mehr geworden. Also da gibt es dann Bands, die haben sich aufgelöst und so, aber allein das Angebot an Musik ist viel mehr geworden. Wenn ich jetzt an Spotify denke, ich kann ja jetzt einfach alles hören, was ich will. Früher ist es dann schon, also selbst als wir jung waren, das war jetzt nicht die 80er so, aber wo wir Musik gehört haben, aber da musste ich mir schon CDs besorgen oder jemanden kennen, der die hat oder eine Platte oder so. Und heute online, YouTube, was weiß ich, also die Vielfalt ist viel größer und ich komme an alles ran. Und das ist natürlich alles sehr hochwertig. Also heute kann jeder daheim krasse produzierte Songs sich einfach selber zusammenprogrammieren oder spielen, einspielen. Es ist brutal, was es da alles gibt und das macht es natürlich schwieriger, wesentlich schwieriger, da irgendwie rauszustechen, in Anführungsstrichen, oder allein mal irgendwie so einen kleinen Platz zu haben mit einer Band, die klassisch halt noch Songs schreibt und aufnimmt.
Weil jetzt Exodus zum Beispiel, wenn die ein neues Album rausbringen, die müssen da nicht mehr sich ausprobieren oder was, die haben ihr Ding da schon geschrieben und das klingt dann nach Exodus und das muss auch so sein quasi. Wenn das dann nicht so ist, dann ist das gleich mal scheiße so. Ne? So die alten Hasen kann ich jetzt nicht nochmal kopieren, weil weißt du, was ich meine? Also die machen das halt und fertig. Scheißegal, das wurde schon geschrieben, das haben sie, ist in der Szene, ist Kult und fertig aus. Und so als junge Band muss halt da zwischen rein irgendwo. Ja. Ja, um da vielleicht mal mischen zu können. Ne?
Also gibt es in eurer Sicht schon so einen richtigen Nachwuchs im Thrash Metal? Weil das ist ja schon auch manchmal ein Thema, so dass es da so zwischen die Szene so am Sterben ist. Weil es gibt so, die wirklich so pur Thrash machen und eher so gefühlt wenig Releases halt rauskommen, die so richtig Relevanz haben. So im letzten Jahr waren es irgendwie knapp 30 Platten oder sowas von halbwegs namhaften Bands, die da halt irgendwie auf den Markt gekommen sind. Ne? Wenn es jetzt irgendwie bei anderen Subgenres das Dreifache gleich ist, da macht man sich dann natürlich schon so Sorgen, so wo war das Thrash Metal? Aber okay. Ihr seht ja. Dann schon eher so dann noch eine Szene, die auch funktioniert und immer noch Neues macht.
Ja gut, wenn du halt in der Szene drin bist, dann kriegst du halt auch ganz viel nur also von dieser Szene halt auch mit. Ja, ich weiß nicht, wie da jetzt der Austausch nach außen ist von so, was jetzt zum Beispiel jemand im Black Metal oder so irgendwas von der Thrash-Szene mitkriegt. Genauso auch ich. Ich sehe das ein gutes Beispiel. Ich habe einen guten Kollegen, mit dem unterhalte ich mich, egal was der mir sagt. Ich kenne keine Band, ja, also weitestgehend. aber ich glaube, die Szene ist immer noch da und es kommen auch neue nach. Also oder es gibt eine ganz große Basis, denke ich mal. Mhm. Ja, auch Spanien ist da stark und wir hier in Deutschland sowieso auch, oder? Ich meine, mit Battle Creek, mit Minded, mit Zerre, mit Das Bolt würde ich jetzt so nicht mehr, das ist schon eine ganz andere Größe, auf jeden Fall und so. Aber da sind genug Bands da. Und das ist jetzt nur im Süden von Deutschland, ne? Also, ich meine, Pripia zum Beispiel sind voll am Start und so. Das gibt so viele Bands, ne?
Und es sind halt auch wahrscheinlich mehr Subgenres geworden. Also, früher gab es halt, oder ganz früher gab es so den Metal. Dann hat sich das aufgeteilt, so Heavy Metal und ein bisschen, also ja, können wir die Anthropologie, gibt es ja Dokumentationen drüber. Aber es ist einfach immer mehr geworden und überall gibt es so einen Stamm. Da gibt es so eine Szene und jede Szene hat natürlich auch dann irgendwie ihre Zeit und gerade ist halt eine sehr moderne Zeit. Wie gesagt, jeder kann selber daheim progressives Zeug irgendwie zusammenwursteln, das dann auch gut ankommt. Und wenn du natürlich ein bisschen poppiger bist, dann kannst du ein bisschen mehr in die Breite tragen, so in die Welt raustragen, dann läuft das vielleicht sogar mal im Radio. Das wird jetzt mit den wenigsten Thrash-Songs passieren, aber die Szene, würde ich sagen, ist auf jeden Fall am Start. Auf jeden Fall.
Ich meine, sonst hätte ja Destruction, Creator, Tankard, Sodom kein 40-jähriges Bestehen. Wie soll das gehen, wenn keine Szene da ist? Ja, und ja, wir haben das schon auch teilweise bemerkt. Die Szene wird ein bisschen älter. Ja, sieht man bei uns auch so in den Insights teilweise und so weiter und so fort. Aber es kommt auch immer was, also kommen immer junge Leute nach.
Ja, also nicht nur Hörer, sondern auch Macher, sage ich jetzt mal.
Ja, Macher und Hörer, ja, brauchst beides.
Auch von der Veranstaltungsseite her, ich meine, es gibt auch viele einfach kleinere Festivals, die jetzt so raussprießen, da geht auch immer viel, viel mehr so, wo man einfach Kleinkunstbühnen, nenne ich es jetzt einfach mal, wo halt solche Bands auch für Subgenres, die jetzt halt nicht so durch die Decke gehen und in den Charts sind, auch Platz gibt für Leute zu erreichen, einfach bei Gigs und so Sachen, ja. Und das ist schon auch immer mehr so, ja.
Genau. Habt ihr das Gefühl, also weil ihr jetzt auch ein paar von den großen Bands da mit ins Rennen gezogen habt, also ich meine gerade so Creator und Anthrax und Testament und solche Sachen, die sind ja aktuell gerade in Deutschland auch so populär wie jetzt seit 20 Jahren nicht mehr oder sowas. Die spielen ja mittlerweile echt wieder in richtig großen Hallen. Habt ihr das Gefühl, dass dann gerade diese jungen Bands aber eigentlich auch noch ein Stück von der Torte abkriegen können oder die bleiben dann eher in diesem Untergrund, den Simon jetzt gerade beschrieben hat, auf diesen kleineren Festivals, auf den kleineren Bühnen?
Ich glaube, da gibt es schon einige, die da richtig gut mitgehen können und es und auch funktioniert. Es kann natürlich nicht bei allen funktionieren. Viele wollen es gar nicht. Und es kann halt leider auch nicht für alle funktionieren, dass da jetzt alle auch eine Vorband sind von Anthrax oder was weiß ich. Da gibt es schon ein paar, die machen das gut und die sind auch zu Recht auf dem aufsteigenden Ast und werden so nach und nach zu Instanzen. Jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es dann die nächsten Metallica werden, so. Die Frage ist, kann sowas überhaupt nochmal geben? Aber da gibt es schon viele, die da mit den Schwung mitnehmen können. Also da kann man schon was davon haben.
Jetzt natürlich dann die Frage aller Fragen. Ist Fateful Finality denn jetzt schon eine richtige Instanz?
In den Herzen
wir sind beständig auf jeden Fall und es geht weiter. Wir entwickeln uns immer weiter. Also. Ja, das ist schon interessant, was das angeht.
Ich würde mal sagen, vielleicht im stabilen oberen Amateurbereich oder so.
Und wir sind noch nicht am Ende.
Nein, ganz und gar nicht. Also wenn man so jetzt sieht, dass man sich immer auch noch mal versucht, dann draufzusetzen und das auch nicht langweilig wird, das ganze Thema. Und es ja auch noch so viele andere Facetten gibt, neben der nur dem Musikschreiben, was ja genauso wichtig oder teilweise viel wichtiger ist, wo man da auch noch sein Hauptaugenmerk dann so drauflegen muss. ja, wir können da auf jeden Fall Tag für Tag lernen mit da dazu. Ja. Mhm. Und es wäre abgehoben zu sagen, ja, wir sind am Ende. Ja.
Moment, niemals. Das hätte ich jetzt noch nicht gesagt. Der ein oder andere kennt uns. Unsere Motivation, wo man dann jetzt zum Beispiel, wenn ich an die Tour mit Death Angel denke oder so, hätte man uns das mal vor 20 Jahren gesagt, oder sagen wir mal vor 15 Jahren gesagt, hätte auch keiner dran geglaubt oder irgendwie da das für voll genommen. Und jetzt, ja, haben wir es halt mal gemacht. Jetzt kennt man die Jungs irgendwie. Also und so tut sich ja, wie du sagst, dass das Ganze gerade wieder so am Kommen ist oder im Moment wieder da ist, das bietet natürlich auch viele Möglichkeiten. Und klar, das motiviert einen natürlich dann immer mehr.
Also, man versucht so viele Möglichkeiten wie davon mitzunehmen, natürlich. Ja. Wie aber halt viele andere auch. Ja. Ich meine, der Kuchen ist begrenzt. Ja.
Das waren also Fateful Finality im Gespräch mit Metalhammer-Autor Simon Ludwig. Hört euch in jedem Fall das neue Album Desolation an, das ab heute in den Plattenläden steht. Thrash satt, immer schön auf die Mütze. Ich freue mich in jedem Fall sehr darauf, die Jungs mal wieder live zu erleben. Letztes Jahr war das ja in der kleinen Schwitzhütte beim Metalhammer Paradise der absolute Abriss. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Gerne wieder.
Ja, und gerne auch wieder hier reinhören, wenn es weitergeht nächsten Freitag. Lass mich rechnen, 15.05. dann auch schon wieder.
Richtig, da haben wir wieder die aktuellen Neuigkeiten aus der Szene, das Album der Woche für euch und natürlich auch ein Interview mit einer weiteren deutschen Band, und zwar den Black Deathern Arroganz. Ihr merkt, wir haben also gerade Underground-Wochen. Da sieht man wieder mal, was wir hierzulande für eine tolle Qualität an kleinen bis mittelgroßen Bands haben. Und die wollen wir natürlich auch hier im Podcast entsprechend würdigen.
Und für diese Woche verabschieden wir uns in Draconian-Geschwindigkeit.
Wiederhören.
Du hast jetzt aber nicht so schön gesungen wie die Lisa.
Entschuldigung, das kann ich nicht. Wiederhören. Tschüss.